Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Es brennt immer häufiger, auch in Deutschland. Mit welchen Methoden das Waldbrandrisiko reduziert werden könnte, darüber sprechen wir gleich ausführlich. Doch zuvor nehmen wir das neue Infektionsschutzgesetz unter die Lupe. Selbst wer sich noch nicht angesteckt hat, merkt im Alltag, wie hoch die Corona-Inzidenz tatsächlich ist, wenn S-Bahnen nicht fahren oder die Kita wegen erkranktem Personal geschlossen bleibt. Noch steckt Deutschland in der Sommerwelle, doch der Herbst könnte das Infektionsgeschehen zusätzlich verstärken. Höchste Zeit also, dass die Politik ein Konzept vorstellt, was heute in Form des neuen Infektionsschutzgesetzes passiert ist. Wie das aussieht, darüber möchte ich nun mit dem Wissenschaftsjournalisten Volkert Wildermuth sprechen. Herr Wildermuth, wie ist das Hin und Her zwischen Team Vorsicht unter Leitung von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach und dem Team Freiheit mit Bundesjustizminister Marco Buschmann von der FDP denn ausgegangen?
Ja, ein Kompromiss ist gefunden worden. Für Karl Lauterbach wichtig: Betriebe sollen wieder Homeoffice anbieten und Tests zur Verfügung stellen. Das will der Tagesspiegel erfahren haben. Lockdowns wird es aber nicht geben. Punkt für Buschmann. Wenn die Lage schwieriger wird, sind aber Obergrenzen für Veranstaltungen und Abstandsregeln möglich. Einigkeit herrscht bei den Masken. Die schützen effektiv, schränken die Menschen kaum ein. Und ab Oktober sind sie in Bundesbahn und Flugzeug vorgeschrieben. Auch in Krankenhäusern und Pflegeheimen gilt dann Masken. Pflicht. Zusätzlich muss ein aktueller Test vorliegen. Die Bundesländer können je nach Lage und Einschätzung weitergehen, Masken im ÖPNV vorschreiben, in Geschäften, in Ämtern oder auch in Schulen ab Klasse 5. Wer getestet oder kürzlich genesen oder geimpft ist, braucht aber keine Maske. Im Grunde folgt die Bundesregierung den Vorschlägen des Corona-Expertenrates von Juni. Der hat gesagt, angesichts der hochansteckenden Varianten sollte es weniger um eine generelle Eindämmung des Virus gehen als um den Schutz der Risikopersonen. Deshalb soll es auch weitere Impfanstrengungen mit an die Varianten angepassten Vaktinen geben. Zusätzlich hätten die Experten auf vielen Feldern eine Vorbereitung auf gefährlichere Varianten empfohlen. Personalausstattung bei den Kliniken war da ein Stichwort. Informationspolitik, davon war heute wenig zu hören.
Die offiziellen Infektionszahlen sind ja wenig aussagekräftig, weil kaum noch PCR-Tests gemacht werden. Worauf wollen sich die Minister denn stützen?
Weniger auf Virentests als auf die Symptome. Das RKI fragt systematisch in der Allgemeinbevölkerung, bei den Ärzten, bei den Kliniken nach Beschwerden. Und da sieht man, auch wenn die Inzidenz gar nicht so hoch liegt, berichten in diesem Sommer erheblich mehr Leute von Problemen als vor einem Jahr. Karl Lauterbach will als weiteres Instrument in den Kläranlagen nach Virenerbgut suchen lassen. Modellprojekte zeigen, dass man hier früh einen Anstieg des Infektionsgeschehens bemerkt und auch neue Varianten entdecken kann.
Die Daten werden also vorliegen, aber welche Handlungen werden daraus abgeleitet?
Ja, die Frage ist, wann reagiert man? Klar ist, die Intensivstationen sollen nicht vor Corona-Patienten überlaufen. Das wäre sozusagen der letzte Zeitpunkt für Verschärfung. Aber man könnte auch früher eingreifen. Diese angeblich milden Verläufe lassen ja auch viele junge, eigentlich gesunde, 2-3 Wochen im Bett liegen. Das belastet den Einzelnen, führt in den Kliniken zu Personalengpässen. Und wenn der Bäcker zubleibt oder wie in Köln die S-Bahn tagelang nicht fährt, dann wird klar, auch die milden Verläufe haben erhebliche Auswirkungen. Hier würde der Expertenrat mit schärferen Masken und Abstandsregeln gegensteuern. Die Position der Bundesregierung ist dagegen noch offen.
Wie sieht es denn in den Schulen aus?
Schulschließungen soll es auf keinen Fall mehr geben. Das hält auch der Expertenrat für wenig sinnvoll. Die soziale Teilhabe der Kinder und Jugendlichen steht klar im Vordergrund. Umso wichtiger wäre eine gute Vorbereitung, etwa über CO2-Messgeräte, damit rechtzeitig gelüftet wird, vielleicht eine Maskenpflicht im Unterricht. Hier bleibt der Vorschlag der Bundesregierung aber vage. Die Zuständigkeit liegt ja auch bei den Ländern.
Wenn die Infektionszahlen steigen, wird es sicher wieder zu mehr schweren Krankheitsverläufen kommen. Was ist da zu tun?
Ja, neben der Impfung kommt es auf die antiviralen Medikamente wie etwa Paxlovid an. Das kann bei Risikopersonen die Virenlast in der Anfangsphase effektiv senken und so auch einen Krankenhausaufenthalt vermeiden helfen. Medikamente und Antikörper, die stehen bei uns zur Verfügung, aber die werden aktuell viel zu selten verschrieben. Das soll sich ändern. Da ist die Bundesregierung einer Meinung mit dem Expertenrat. Es braucht Aufklärung bei den Ärzten und ich würde jedem mit einem hohen Risiko raten, schon vorab mit dem Hausarzt zu sprechen, damit es bei einer möglichen Infektion dann sehr schnell geht. Zurück zum Infektionsschutzgesetz. Das geht jetzt ins Parlament. Da wird es Änderungen, Konkretisierungen geben. Was ist zum Beispiel, wenn man zwar keine Symptome, aber einen positiven Test hat? Da geht es um die Abwägung, per Isolation Infektionsketten verhindern oder Arbeitskraft sicherstellen. Also da bleibt es weiterhin spannend.
Über die geplanten Maßnahmen im neuen Infektionsschutzgesetz sprach ich mit Volkert Wildermuth. Der Wald brennt, nicht nur in Frankreich oder Portugal, sondern auch immer noch in Deutschland. Die Lage in der sächsischen Schweiz ist nach wie vor ernst. Im Zuge des Klimawandels werden die Temperaturen auch in Deutschland dauerhaft steigen und die Trockenperioden länger werden. All das begünstigt Waldbrände. Nun brennt der Wald nicht, weil es heißer ist, aber die Hitze begünstigt die Trockenheit. Und wenn ein Funke aus dem Mähdrescher, der S-Bahn, der Zigarettenkippe auf Baum oder Boden fällt, brennt es schneller. Nächste Woche wird Nordrhein-Westfalen ein Waldbrandkonzept vorlegen. Ich habe heute schon mit Professor Johann Goldammer vom Global Fire Monitoring Center in Freiburg darüber gesprochen, mit welchen Methoden die Waldbrandgefahr reduziert werden könnte, und wollte von dem Feuerökologen erst einmal wissen, welche Waldgesellschaften besonders anfällig für großflächige Brände sind.
Historisch gesehen haben wir eigentlich die großen Waldbrandflächen in Deutschland in den Kiefernrevieren in Nordostdeutschland, auch in Niedersachsen. Da hatten wir auch gerade in den 1970er Jahren sehr große Waldbrände in Niedersachsen. Wir erinnern uns, 1975 verbrannten dort mehr als 8000 Hektar. Und in der ehemaligen DDR, wo ja auch die großen Kiefernaufforstungen gerade in Brandenburg liegen, da haben wir eben auch großflächige Brände gesehen. Allerdings bewegten sich diese Waldbrände in einer Region, die gekennzeichnet war durch eine Topografie, eine ebene Landschaft, wo wir Wälder haben, die an sich auch gut erschlossen sind. Das im Gegensatz zu den Wäldern, die wir heute sehen, wo es heute brennt im Osterzgebirge, wo wir halt sehr steiles, bergiges Gelände haben, wo es sehr viel schwieriger wird.
Also sind die Faktoren eher geografischer Art, warum die Wälder im Moment immer stärker brennen oder immer öfter?
Die Topografie hat sehr starken Einfluss auf die Schwierigkeit, einen Waldbrand unter Kontrolle zu bekommen. Wenn wir mal die Waldgesellschaften und die Wälder in Deutschland im Flachland sehen, dann haben wir eine sehr hohe Walderschließung, Waldwege, die so gebaut worden sind, dass eben auch Langholztransporter reinfahren können. Und da können in der Regel die Feuerwehrfahrzeuge auch gut hineinfahren. Wenn wir jetzt ins Berggelände gehen, wie ins Erzgebirge oder im Voralpenland, dann sieht das schon etwas problematischer aus mit der Erschließung und dem Zugang zu den Waldflächen zwischen den Waldwegen. Und das ist eben auch das, was genau im Osterzgebirge in diesen Tagen so große Schwierigkeiten bereitet.
Dass keine großen Schneisen für Löschfahrzeuge vorhanden sind.
Ja, es geht erstmal um den Zugang. In den Gebirgslagen gibt es dort, wo Wälder intensiv forstlich bewirtschaftet werden, Fahrwege für Holztransporter. Jetzt ist es aber zwischen diesen Fahrwegen im steilen Gelände sehr schwierig und eben auch gefährlich für die Einsatzkräfte, direkt an das Feuer heranzugehen, weil ein Feuer, das sich den Hang aufwärts bewegt, wird sehr schnell, und die meisten Unfälle passieren tatsächlich dort in diesen Hanglagen, wo eben Feuerwehrleute von einem sehr rasch bergauf laufenden Feuer erfasst werden. Da gibt es die meisten Opfer und Todesfälle. Und das ist eigentlich das ganz große Problem. Während wir im Flachland relativ ungefährlich zwischen den Waldwegen an das Feuer herangehen können, wenn die Ausrüstung bei den Feuerwehreinheiten auch vorhanden ist.
Ich möchte noch gerne einen Schritt zurückgehen. Sie haben ja vorhin die Waldgesellschaften auch in den 70er Jahren beschrieben. Welche Waldgesellschaften sind denn heutzutage besonders anfällig für Waldbrände?
Ja, das, was wir heute sehen, gerade im heißen und trockenen Sommer 2022, ist, dass eigentlich die Wälder, die bislang tatsächlich wenig von Feuer bedroht waren, dass die auch in eine Brennbereitschaft geraten sind. Und wir sehen das hier in Südwestdeutschland, dass der südliche Schwarzwald, dass vor allen Dingen das Schauinslandmassiv Feldberg in der Nähe von Freiburg absolut trocken gefallen sind. Am Schauinsland beispielsweise sind sämtliche Quellen versiegt, sämtliche Bachläufe sind trocken gefallen. Und wir hatten hier in diesem Jahr auch schon mehrere Waldbrände. Und das war früher überhaupt nicht der Fall.
Die Feuerwehr in der Sächsischen Schweiz bekämpft aktuell die Bodenfeuer und zieht dafür Gräben. Mit welchen Methoden können denn Waldbrände minimiert und bekämpft werden in Zukunft?
Ja, wenn hier berichtet wird, dass die Feuerwehren Gräben ziehen, dann ist das ein Ausdruck dafür, dass die Feuer sich in die tieferen Rohhumusschichten, in die organischen Auflagen des Waldes hineingefressen haben. Und die sind dann sehr schwer zu bekämpfen, weil man große Mengen von Wasser benötigt, was in felsigen oder Steilhanglagen sehr, sehr schwierig ist. Aber wenn man einen solchen Brand in diesen organischen Auflagen isolieren möchte, dann muss man tatsächlich Gräben ziehen. Das ist eine Technik, die wird weltweit in dieser Form angewendet. Wir hören ja auch immer wieder in den Nachrichten, dass die Glutnester noch lange brennen. Und es war jetzt auch bei den Bränden in der Region Elbe-Elster in Nordsachsen und Südbrandenburg der Fall, dass durch die Veränderung der Waldbewirtschaftung wir mehr Totholz im Wald haben. Und dieses Totholz, wenn das glüht und ausbrennt, dann trägt diese Situation nicht dazu bei, dass ein Waldbrand sich schnell ausbreitet, denn diese Feuer haben eine sehr lange Verweilzeit am Standort. Aber sie brennen sich halt sehr intensiv in die organischen Auflagen rein, erreichen sogar den Wurzelraum von den Waldbäumen. Und das gibt eine völlig neue Situation. Wir waren bei den Bränden am vergangenen Wochenende in Torgau in Nordsachsen mit dabei. Da haben wir gesehen, dass solche Kiefernbestände, die vom Feuer noch nicht betroffen waren, völlig ungepflegt waren mit einem sehr, sehr großen Anteil von umgestürzten Bäumen, von Totholz, also alles Bäume, die nicht aufgearbeitet wurden. Und das ist ein großer Unterschied zu einer Situation, wenn wir die mit Zeit vor 30 oder 40 Jahren vergleichen, wo praktisch Durchforstungsholz sehr intensiv genutzt wurde, wo praktisch im Wald kein Totholz liegen blieb. Und dann solche Feuer, die eigentlich nicht ungewöhnlich waren, gerade in den Kiefernrevieren in Nordostdeutschland, dass dann solche Feuer sich als reine Grasfeuer darstellten im Unterstand der Kiefernwälder. Und diese Grasfeuer haben keine lange Verweilzeit. Die gehen relativ rasch durch den Bestand durch. Und die Kiefern haben noch die Eigenschaft, dass sie eine sehr starke Borke am Stammfuß haben. Und da sehen wir immer wieder, dass wenn ein solch leichtes Feuer durch den Bestand geht, dass das dem stehenden Bestand eigentlich gar nichts ausmacht. Wenn wir einen Bestand der gleichen Altersklasse heute haben und haben diesen hohen Anteil an Totholz drin, dann frisst sich das Feuer sozusagen vor Ort fest, betrifft auch den Stammfuß, erreicht die Wurzeln und dann ist die Mortalität so groß. Im Grunde genommen kann sie sehr schnell 100% erreichen. Das sind die Beobachtungen, die sind also auf die veränderte Bewirtschaftung der Wälder zurückzuführen.
Nun belässt man ja aus ökologischen Gründen das Totholz sehr gerne im Wald, weil es auch die Biodiversität fördert. Es fördert aber, wenn ich das richtig verstehe, auch die Ausbreitung der Brände. Nun?
Hier haben wir tatsächlich einen ganz großen Konflikt. Wenn die Zielsetzung ist, aus zweierlei Gründen, also das eine ist die Erhöhung der Biodiversität, das sind also die Lebensformen, die beispielsweise im Totholz ihr Habitat finden. Oder wenn es darum geht, möglichst viel Kohlenstoff terrestrisch zu speichern, dann habe ich tatsächlich eine hohe Last an potenziellem Brennmaterial. Und wenn wir dann eine Situation haben wie in diesem Jahr, dann haben wir eigentlich genau das Gegenteil erreicht, nämlich dass das Ökosystem durch ein Feuer völlig zerstört wird. Im Gegensatz dazu, wenn dieser Wald weniger Brandlast hätte, intensiv bewirtschaftet worden wäre durch Durchforstung. Dieses potenzielle Risiko, das müssen wir einfach vor Augen haben. Das heißt, wenn wir Bestände haben, die wir aus bestimmten Gründen für Biodiversität oder für Kohlenstoffspeicherung aufbauen und bewirtschaften wollen, dann müssen diese Bestände besonders gesichert werden vor Feuer. Und daher kann man eigentlich auch schlussfolgern, dass wir die gleichen Zielsetzungen, also Biodiversität, Kohlenstoffspeicherung, dann aber eben auch Produktion von nachwachsenden Rohstoffen, wie zum Beispiel Holz für Bauzwecke, aber dann auch Waldbrandsicherheit, das können wir nicht auf einer Fläche erreichen.
Brandschutz versus Biodiversität. Ich sprach mit Professor Johann Goldammer von der Universität Freiburg über Methoden gegen den Waldbrand. In der Öffentlichkeit wird mit Blick auf das Klimaziel nach wie vor von der 2- oder 1,5-Grad-Marke gesprochen. Die Temperaturanstiege, die noch gerade als verkraftbar gelten, um die Folgen des Klimawandels abzufangen. Doch die Treibhausgasemissionen steigen nach wie vor und die realistischeren Szenarien, nach denen die Temperatur noch viel höher steigt, werden selten erwähnt. Dabei hat sie der Weltklimarat durchaus im Blick. Welche Katastrophen sich aber aus den noch höheren Temperaturen ableiten, das wird vernachlässigt, beklagen Klimaforscher im Fachjournal PNAS. Volker Mrazek kennt die Details.
An der Universität Cambridge in Großbritannien gibt es seit rund 10 Jahren ein Zentrum zum Studium existenzieller Risiken. Dazu gehört für Luke Kemp definitiv auch der Klimawandel. Der australische Ökonom und Geograf arbeitet nicht nur in dem Forschungsinstitut. Sein Name steht jetzt auch an erster Stelle des Fachartikels, der dringend empfiehlt, die Wissenschaft möge sich stärker mit katastrophalen Klimaszenarien für die Zukunft befassen. Es geht nicht nur darum, dass die direkten Auswirkungen des Klimawandels übermächtig werden, es könnten zudem Risikokaskaden in Gang gesetzt werden, wie wir sie nennen. Dieses Gebiet ist tendenziell am wenigsten erforscht. Was Kemp damit meint, es könnte zu simultanen Megakrisen kommen, ausgelöst durch die Erderwärmung. Ein Beispiel: Wiederholte Missernten führen zu Lebensmittelknappheit, Exportverboten und vielleicht sogar zu Kriegen. Wetterextreme werden so stark, dass die Versicherungswirtschaft kollabiert. Gleichzeitig häufen sich Zoonosen vom Tier auf den Menschen übertragene Krankheiten. Womöglich kommt es sogar zu neuen Pandemien. Die Klimaforschung arbeitet durchaus mit Worst-Case-Szenarien. Der Weltklimarat behandelt sie und ihre Folgen regelmäßig in seinen umfassenden Sachstandsberichten. Aber auch wenn wir uns solche Szenarien mit sehr hohen Temperaturzunahmen anschauen, wir führen da nie komplexe Risikostudien durch. Meist betrachten wir einfach nur, welche Folgen der Meeresspiegelanstieg hat oder die Zunahme von Wetterextremen. In der realen Welt treten Risiken aber nicht voneinander isoliert auf. Besonderes Gewicht erhält der neue Artikel dadurch, dass unter den Autoren renommierte Experten sind, wie etwa der US-Forscher Will Steffen, der Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung Johann Rockström und auch dessen Vorgänger Hans-Joachim Schellenhuber. Rockström verweist auf sogenannte Kipppunkte im Klimasystem. Der Amazonas-Regenwald könnte so stark austrocknen, dass er das Treibhausgas CO2 nicht mehr aufnimmt, sondern abgibt. Grönlands Gletscher könnten bald einen Punkt erreichen, an dem ihr Schmelzen nicht mehr aufzuhalten ist. Das würde die globale Erwärmung zusätzlich anheizen und müsse unbedingt in Klimaszenarien mitbetrachtet werden, so der schwedische Ökologe in einer Stellungnahme.
Wenn es einen roten Faden in der Wissenschaft der letzten 30 Jahre gibt, dann ist es dieser. Je mehr wir darüber lernen, wie unser Planet funktioniert, desto mehr Grund zur Sorge gibt es.
Könnte der Klimawandel über solche physikalischen und auch über ökonomische Rückkopplungen einen weltweiten Zusammenbruch der Gesellschaft herbeiführen? Eher unwahrscheinlich, aber nicht auszuschließen, schreibt Hans-Joachim Schellenhuber. Deshalb sei es essentiell wichtig, sich mit Katastrophenszenarien zu befassen.
Leider erfahren wir gerade in der Klimakrise, dass Politik und Öffentlichkeit die Wissenschaft in der Regel erst dann ernst nehmen, wenn die Katastrophen nicht mehr abzuwenden sind.
In ersten Reaktionen auf den Artikel äußern Klimaforscher die Sorge, düstere Klimaszenarien könnten nach hinten losgehen und die Menschen glauben lassen, eine Katastrophe sei nicht mehr abzuwenden und Klimaschutz daher zwecklos. Luke Kemp widerspricht dem aber. Dass die Leute verzagen, wenn man ihnen mit dem Risiko einer Katastrophe kommt, ist nicht durch wissenschaftliche Studien belegt. Was hoffnungsvolle und was düstere Nachrichten bewirken, ist vielfach untersucht worden und die Ergebnisse waren nie eindeutig. Es kommt sehr darauf an, wie man mögliche katastrophale Entwicklungen kommuniziert. Man muss den Leuten auch sagen, was sie dagegen tun können und dass es gleichwohl Grund zur Hoffnung gibt. Nicht zu wissen, wozu der Klimawandel im schlimmsten Fall führen könnte, das, so der Forscher aus Cambridge, sei doch ziemlich töricht.
Werden extreme Klimaprognosen ignoriert? Volker Mrazek ist der Frage nachgegangen. Und jetzt hören Sie die Wissenschaftsmeldung von und mit Lucian Haas.
Persistente PFAS-Chemikalien lassen sich weltweit im Regen nachweisen. Die Konzentrationen sind dabei an vielen Orten so hoch, dass der Regen sogar die Grenzwerte von PFAS in Trinkwasser übertrifft. Das berichten Forschende aus Schweden im Fachjournal Environmental Science and Technology. PFAS steht für per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen. Es sind besonders langlebige organische Chemikalien, die in vielen Alltagsprodukten eingesetzt werden, aber zum Teil als gesundheitsschädlich gelten. Die Forschenden untersuchten Regenwasserproben aus aller Welt auf 4 besonders häufig eingesetzte PFAS. 40% aller Männer überleben die Frauen. Und das, obwohl Männer im Durchschnitt eine geringere Lebenserwartung haben. In Deutschland zum Beispiel um 5 Jahre. Wenn man nur den Durchschnitt betrachte, bekomme man aber ein falsches Bild vermittelt, schreiben Forschende aus Dänemark im medizinischen Fachjournal BMJ Open. Sie untersuchten anhand von Daten aus 199 Ländern, wie hoch die Wahrscheinlichkeit für Männer ist, Frauen zu überleben. Dafür wählten sie aus den Datensätzen immer wieder zufällig die Geburts- und Sterbedaten eines Mannes und einer Frau aus, um zu ermitteln, wer von beiden jeweils älter wurde. Im globalen Durchschnitt lebten 2 von 5 Männern in solchen Paarungen länger als die jeweiligen Frauen. Eine fleischfressende Pflanze nutzt Regentropfen, um Insekten zu fangen. Es handelt sich um Nepenthes gracilis, eine Kannenpflanzenart aus dem Regenwald Borneos. Einige ihrer Blätter sind wie kondomförmige Säcke geformt. Sie funktionieren als eine Art Fallgrube, geraten Insekten dort hinein, kommen sie nicht mehr heraus und werden verdaut. Ein leicht aufgestellter Deckel über den Kannen verhindert, dass diese mit Regen volllaufen. Bei Nepenthes gracilis hat er aber noch eine andere Funktion, die vom Regen aktiviert wird. Das berichten Forschende der University of Bristol im Fachjournal Biology Letters. Der Deckel ist an eine Art Federmechanismus aufgehängt. Wenn Ameisen über die Unterseite des Deckels krabbeln und zugleich ein Regentropfen von oben darauf trifft, werden die Insekten mit Wucht ins Innere der Kannen geschleudert. Ein Lichtsystem mit LED aus Quantenpunkten leuchtet wie die Sonne. Es lässt sich auf Farbtemperaturen zwischen 2200 und 9200 Kelvin einstellen. Letzteres entspricht dem Licht der tropischen Sonne am Mittag. Klassische LED-Lampen erreichen nur Farbtemperaturen bis 6500 Kelvin. Um weißes Licht zu erzeugen, werden in LED-Leuchten die Primärfarben Rot, Grün und Blau gemischt. Das an der University of Cambridge entwickelte neue Lichtsystem basiert auch auf LEDs, aber auf Basis von Quantenpunkten, die deutlich mehr Farben erzeugen können. Quantenpunkte sind Halbleiterstrukturen im Nanomaßstab. Je nach Größe können sie auf die unterschiedlichsten Farbspektren hin getrimmt werden. Die Studie ist im Fachjournal Nature Communications erschienen. Mit Shrimps lässt sich die Festigkeit von Beton deutlich erhöhen. Das berichten Forschende aus den USA im Fachjournal Cement and Concrete Composites. Sie machten Experimente mit sehr fein vermahlenen Chitin aus den Schalen von Shrimps. Sie mischten die Nanopartikel als Zuschlagstoff unter herkömmlichen Zement. Daraus hergestellte Betonbauteile wiesen eine bis zu 40% größere Festigkeit auf. Die Entdeckung könnte einen doppelten Nutzen haben. Zum einen, je stabiler Beton ist, desto weniger von dem Baumaterial wird benötigt. Das spart Rohstoffe, Energie und Treibhausgase bei der Herstellung. Zum anderen, in der Fischerei fallen große Mengen an chitinhaltigen Abfällen an. Sie werden bisher ungenutzt entsorgt und typischerweise einfach ins Meer gekippt.
Sternzeit, 3. August, der Tanz um das Schwarze Loch. Vor der Veröffentlichung des Bildes vom Schwarzen Loch in der Milchstraße führte das internationale Team ein kurioses bis entwürdigendes Schauspiel auf. Man wollte mit allen Mitteln verhindern, dass das Bild zu früh verbreitet wird. Bei wissenschaftlichen Entdeckungen gilt oft eine Frist, bis zu deren Ablauf die Geschichte nicht in den Medien veröffentlicht werden darf. Beim Schwarzen Loch endete diese am 12. Mai um 15.07 Uhr. Auf die Minute genau wurde das Bild zeitgleich an verschiedenen Orten präsentiert. In den Wochen zuvor tobte innerhalb des Teams ein erbitterter Kampf, wer wann mit der Presse sprechen dürfe und ob es vorher nur Hintergrundinformationen geben oder ob es schon konkret um das Bild gehen sollte. Eine große Sternwarte drohte, eine Pressekonferenz platzen zu lassen, sollte das Ereignis nicht mehr exklusiv sein. Eine nationale Forschungsstiftung setzte junge Forscher unter Druck, dass sie weniger Fördermittel bekämen, sollten sie zu früh mit der Presse sprechen. Top-Astronomen verteilten heimlich Ausdrucke von Publikationen an ausgewählte Personen, aus denen aber das Bild herausgeschnitten war. In der Forschung arbeiten Menschen und Menschen pflegen ihre Eitelkeiten. Beim Bild vom Schwarzen Loch hoffen letztlich alle auf den Nobelpreis. Das setzt die Freiheit von Wissenschaft und Presse aber nicht außer Kraft. Auch wer tief in den Kosmos blickt, sollte die Bodenhaftung nicht verlieren. Die Sterne im Zentrum der Milchstraße drehen sich um das Schwarze Loch, aber nicht die ganze Welt.
Ja. Hier im Deutschlandfunk erwartet Sie gleich Stefan Römermann mit der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Dort geht es auch um die Halbjahresbilanz der deutschen Luftverkehrswirtschaft und das im Angesicht neuer Streiks. Hier an dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.